Deutschland haben wir mittlerweile, wenn du alles einrechnest, die höchste Abgabenlast weltweit. Wenn wir heute aus Sicht der steuerpflichtigen Zahler den 10. abgeben würden und diese Steuereinnahmen auch noch zum Wohle aller im eigenen Land überwiegend zumindest verwenden würden und nicht für illegale Kriegsfinanzierungen, zum Beispiel, wie es aktuell eben gemacht wird von den europäischen Regierungen oder auch der österreichischen oder deutschen Regierung, also dann wären wir ja alle mit dabei. Wer heute im besten Deutschland aller Zeiten Steuern zahlt, ist eigentlich fast schon der Straftat. Bei dem Thema der Immobilien, Stichwort nochmal Lastenausgleich, Vermögensabgabe, das sind ja auch entsprechende Steuern. Und da wird gewaltig was auf uns zukommen. Man kann den Wert der Immobilie ganz legal senken. Es muss alles mir gehören. Mhm. Und das ist genau der strategische Fehler. Enteigne ich selber, bevor es andere tun. Und so ist es eben mit jedem Vermögenswert möglich, sich dort entsprechend zu schützen, auch vor einer Erbschafts- oder Schenkungssteuer.
Eine Welle der Arbeitslosigkeit rollt auf Europa und Deutschland zu. Gleichzeitig verschenkt die Regierung, ob auf der Ebene in Brüssel oder in Berlin, das hart verdiente Steuergeld in alle Herren Länder und für alle unterschiedlichen ideologischen Projekte. Das bedeutet, sie benötigen mehr Geld. Das bedeutet auch, sie werden die Steuern erhöhen, nämlich die Steuern, die jene betreffen, die noch etwas haben. Und heute sprechen wir wieder einmal darüber, wie man sich dagegen wehren oder schützen kann. Ich habe bei mir unseren Fachmann Erich Hambach wieder zu Gast. Lieber Erich, freut mich, dass wir heute wieder darüber sprechen können.
Ebenfalls. Herzliches Gruß und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Wir wollen heute ein paar Punkte abhandeln, die wir in unseren bisherigen Sendungen nur gestreift haben. Wir wollen tiefer in die Materie reingehen. Oft kommen ja dann die Wünsche der Zuschauer, könnt ihr nicht das und das ganz genau beschreiben. Wir werden uns heute das eine oder andere vornehmen und auch verweisen auf ein Seminar, das du aktuell wieder anbietest, weil dort bekommen die Leute dann ja eine persönliche Betreuung von dir. Grundsätzlich ein Einstieg. Ich habe eine E-Mail bekommen beim letzten Mal. Ja, warum beschäftigt ihr euch so viel mit Steuervermeidung? Das ist ja eigentlich nicht im Sinne der Anstellung, arbeitenden Menschen, dass man Steuern vermeiden möchte. Das hat ja immer irgendwie so einen asozialen Anstrich. Man ist gierig, man möchte nichts abgeben für die Gemeinschaft oder für die Gesellschaft. Man möchte Steuern schonen, so wie die Spekulanten, die dann irgendwo ihre Unternehmen im Ausland positionieren, um ja keine Steuern zu zahlen, oder Amazon, die danach trachten, gar keine Steuern zu zahlen. Wie stehst du denn zu diesem Vorwurf? Ich habe diese Mail natürlich in meinem Sinne beantwortet, aber wie würdest du denn antworten? Ist Steuerschonen asozial und gierig oder eigentlich angesichts der aktuellen Politik eine moralische Verpflichtung?
Also das kann man im Prinzip nur mit einem ganz klaren Jein beantworten. Es gibt wie immer zwei Seiten der Medaille. Es war ja in früheren Jahrhunderten so, nehmen wir mal das Mittelalter, als alle den Zehnten abgeben mussten. Da gab es selbst da ja schon blutige Aufstände von den Bauern zum Beispiel und anderen. Die wurden ja meist blutig niedergeschlagen. Und wenn wir heute aus Sicht der steuerpflichtigen Zahler den Zehnten abgeben würden und diese Steuereinnahmen auch noch zum Wohle aller im eigenen Land überwiegend zumindest verwenden würden und nicht für illegale Kriegsfinanzierungen, zum Beispiel, wie es aktuell eben gemacht wird von den europäischen Regierungen oder auch der österreichischen oder deutschen Regierung, also dann wären wir ja alle mit dabei. Aber so wie eben heute die Abgabenlast gestiegen ist, also Deutschland haben wir mittlerweile, wenn du alles einrechnest, die höchste Abgabenlast weltweit, also die direkten, indirekten, die Konsumsteuern, Erbschaftssteuern, was sonst noch geplant ist, ist das eine. Also das ist ja kaum noch zu leisten. Und wenn man sich dann anschaut, wofür man die Gelder verwendet, also wir nehmen ja etwa doppelt so viel Steuern ein in Deutschland, wie der Staatshaushalt ausmacht, und trotzdem reicht's nicht. Also insofern ist aus meiner Sicht in der heutigen Situation das Steuerzahlen, wie es betrieben wird, auf keinen Fall in Ordnung. Das ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Insofern bin ich sehr dafür, im Sinne einer legalen Steuervermeidungsstrategie alle Dinge zu tun, die dort im Rahmen der Gesetze eben möglich sind. Und die andere Ebene ist natürlich, wenn diese Raubtierkapitalismus geprägten Großkonzerne, wie du jetzt einen namentlich auch genannt hast, alle Schlupflöcher eben nutzen, um Steuerzahlungen zu vermeiden, Das finde ich durchaus amoralisch. Da sollte man eben auch gesetzlich überlegen, wie man das in den Griff kriegt. Also es gibt zwei Seiten, aber grundsätzlich ist es für mich, wenn man es legal und sauber macht, nicht amoralisch. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wer heute im besten Deutschland aller Zeiten Steuern zahlt, ist eigentlich fast schon eine Straftat.
Darauf will ich auch gleich nochmal zurückkommen. Ich habe mir in Vorbereitung dann angesehen, wofür wird denn aktuell wieder Geld ausgegeben, und zwar in Milliardenhöhe, was die meisten Menschen überhaupt nicht wissen und vor allem nicht gutieren. Wir haben im Bereich der Migration, die Flüchtlingskosten des Bundes werden sich in diesem Jahr auf etwa 30 Milliarden in dieser Größenordnung wieder einpendeln. In Österreich, im kleinen Österreich, haben wir 8,8 Milliarden prognostiziert für die Asylmigration. Das sind unglaubliche Summen. Beim Klima wird natürlich noch einmal viel mehr Geld ausgegeben. In Deutschland das Sondervermögen von 500 Milliarden. Und dann natürlich die Kriegswirtschaft, die illegale Kriegsführung, die du auch angesprochen hast. Ukraine 90 Milliarden von der EU zugesagt für 26, 27, jetzt im Februar abgenickt, gebilligt worden. Deutschland gibt an 11,5 Milliarden, Ukraine Direkthilfe noch einmal on the top leisten zu wollen und ist damit natürlich der größte Zahler innerhalb der EU. Und im Bereich Rüstung, wo sie dann wirklich ans Eingemachte geht, will die EU rund 800 Milliarden investieren, laut Ursula von der Leyen. Und du hast es ja auch angesprochen in deiner letzten Aussage jetzt, ja, dass es ja vielleicht sogar zu einer Straftat werden könnte. Wie meinst du das?
Naja, das ist natürlich ein bisschen ironisch überspitzt. Das Thema ist es strafrechtlich relevant, wenn man es genau nehmen würde, was der Auftrag der Regierung im eigenen Land eben wäre, was in den Steuergesetzen eben auch wirklich verankert ist, bis hin zur Abgabenordnung in Deutschland beispielsweise und auch die Steuereinnahmen, die ja größtenteils wirklich auch zweckgebunden zu verwenden wären. Da hat ja die jüngste aktuelle Regierung in Rekordzeit alle Wahlversprechen gebrochen, die sie vor der Wahl noch gegeben hatte. Und jetzt geht es in eine ganz andere Richtung. Also das Gegenteil wird gemacht von dem, was man vorher verspricht. Und bezogen auf das, wie Steuern eigentlich gedacht sind, du hast ja angesprochen, fürs Gemeinwohl, fürs Gesundheitswesen, für die Infrastruktur und für all diese Dinge, die im Bildungswesen, im Gesundheitswesen,
Renten und so weiter.
Rentenkassen sind ja vorher schon geplündert worden, eben. Jetzt ist gar nichts mehr da. Das hat ja dazu geführt, dass wir trotz immenser Steuereinnahmen in den letzten Jahrzehnten im Übrigen heute eine offizielle Staatsverschuldung in Deutschland haben von fast 20 Billionen Euro, wenn man alles mal mit reinrechnet, was tatsächlich vorhanden ist, also ein X-faches des BIP, des Sozialprodukts, Bruttosozialprodukts. Und wenn man sich dann anschaut, wie der Gesamtzustand in Deutschland, musst du nur in die Stadtbilder schauen, du musst an die Grenzen eben schauen, du musst auf die angstvolle Bevölkerung dein Auge richten, die sich kaum noch trauen, im öffentlichen Nahverkehr alleine unterwegs zu sein, in manchen Stadtecken zu später Stunde, überlegt man auch schon. Also ich will damit nur sagen, unterm Strich, wenn die Steuermittel, die man einnimmt, wirklich so ausgegeben werden würden, wie es den internationalen Standards, Menschenrechte, Friedensbemühungen und all diese Dinge, wenn das wirklich so gemacht würde, dann wäre es ja bei entsprechend fairer Steuerhöhe alles in Ordnung. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine unglaublich hohe Abgabenlast und das Geld wird überall ausgegeben, aber eigentlich nicht so, wie es im Sinne des eigentlichen Gemeinwohls gedacht war vom Gesetzgeber. Also da haben alle rechtlich gangbaren Wege mittlerweile eigentlich verlassen mit allen möglichen Tricks, Umwegen, Sondervermögen. Also überspitzt formuliert kann ich das nach wie vor unterschreiben, dass es in Richtung steuerstrafrechtlich relevant ist, wenn man heute noch Steuern zahlt.
Vor allem ist ja noch nicht, das geschichtliche Kapitel ist ja noch nicht geschlossen. Wir wissen ja nicht, wie in 10 Jahren nachträglich eine Angela Merkel oder ein Friedrich Merz oder eine Ursula von der Leyen einmal gesehen werden. Es kann ja durchaus sein, dass es einmal Strafermittlungen gegen diese Personen gibt, aus verschiedensten Gründen. Das ganze Corona-Verbrechen ist bis heute nicht aufgearbeitet. Sie drängen uns in einen Krieg. Du hast es angesprochen, die Grenzen wurden geöffnet. Dass nicht nur das Stadtbild, sondern die ganze gesellschaftliche Struktur wurde verändert. Leute sind vielfach gestorben durch diese gesellschaftlichen Veränderungen und das wird nicht aufhören. Und es kann ja durchaus sein, dass es einmal eine strafrechtliche Aufarbeitung dieser durchaus fragwürdigen, manche sagen kriminellen Strukturen gibt. Und dann wird die Frage zu stellen sein, wer waren denn die Helfershelfer, wer hat sich denn beteiligt? Und das geht natürlich letzten Endes auch bis zur Finanzierung. Aber ich glaube, der einfache, brave Steuerzahler wird sich hier rauswinden können, denn er wurde ja gezwungen, diese Abgaben zu leisten. Aber wir sprechen hier tatsächlich von kriminellen Machenschaften, ob es bei der Korruption ist oder eben bei der Finanzierung für Kriege. Und deswegen, und das war auch meine Antwort an den Zuschauer, deswegen bemühen wir uns um legale Steuervermeidung oder Reduzierung, weil die Abgabenlast die Leute ja immer mehr erdrücken wird. Du bist ja der Meinung, es wird neue Steuern geben, weil der Staat nicht genug bekommen kann.
Richtig, wir hatten es ja in einer früheren Sendung auch schon mal besprochen, es wird eben eine Wohnungssteuer geben oder Wohnraumsteuer, könnte man sie auch bezeichnen. Das hat Berlin zum Teil schon beschlossen, dann ist man ja auch jetzt dabei, eine Thematik aufzugreifen. Die Sonne schickt ja keine Rechnung, also können wir als Staat ja eine Rechnung schicken an die Betreiber von Photovoltaik und Solaranlagen. Also sehr kreativ ist man hier, und wenn man eben weitergeht in Richtung neue Steuern, möchte nur mit dieser Erbschaftssteuerreform, die die SPD jetzt mit Macht versucht anzuschieben, nochmal erwähnen. Dort soll Man kann ja darüber streiten, ob man das generell vorhandenes Vermögen mehr oder weniger besteuert. Da muss man auch mit Maß und Ziel finden, wie ich finde. Aber letzten Endes die Betriebsvermögen in den Unternehmen im Mittelstand zu besteuern, ist ja eben momentan der Plan. Dann kannst du den Mittelstand völlig verabschieden aus Deutschland. Da werden wir vielleicht später noch genauer drüber sprechen. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele von den Dingen, die auf uns zukommen werden. Und letzten Endes ist es immer so, dass auf der einen Seite eine Steuerentlastung für die Masse der Bürger versprochen wird, die man aber an anderer Stelle durch Gegenfinanzierungen sich wieder rausstreicht. Und man hatte eben alles gebrochen, was man den Leuten versprochen hat. Unterm Strich, wenn es eine deutliche Gehaltserhöhung gibt, dann kommt ja netto kaum noch was an im Geldbeutel der Betroffenen. Insofern die Richtung ist klar, wohin es geht. Und damit überhaupt noch, sagen wir, die Kernfamilie im klassischen Sinne noch eine Chance hat, ein gesundes, friedliches Leben zu führen, muss man einfach hier Wege finden, die Steuerlast erträglich zu gestalten. Und gerade für den Motor, der eigentlich so gut wie alles finanziert, für den Mittelstand, der ja die Masse der Steuereinnahmen für den Staat auch bringt, den müsste man deutlich entlassen. Und darum geht bei dieser legalen Steuervermeidung der Fokus schon auch im Schwerpunkt auf die Unternehmer, auf die Selbstständigen, auf die Freiberuflichen, auf die Künstler, auf die Standesberufe, also all die selbstständigen Unternehmer oder sonstigen Gewerbetreibenden, die haben da die meisten Möglichkeiten, bisschen, dass man darüber nachdenkt, auszuwandern, um dieser Steuerhölle Deutschland komplett zu entgehen.
Und das werden wir auch der Reihe nach abarbeiten. Haben wir jetzt notiert, Erben, Auswandern ein Thema, Mittelstand, Unternehmer. Es ist, du hast gerade gesagt, gesundes Leben führen, dass es sehr schwierig gemacht wird mittlerweile. Es ist ja bei den Finanzen genauso wie bei der Gesundheit, wenn man sich nicht selbst darum kümmert und sich auf das System verlässt, dann ist man verlassen. Wenn man jetzt zu einem Steuerberater als Unternehmer geht, gibt natürlich unterschiedliche Qualitäten. Ich kann über die Steuerberater von Auf 1 überhaupt nichts Schlechtes sagen, aber es gibt natürlich Steuerberater, die geben einem gar keine Tipps, sondern arbeiten nur ab, was eben anfällt. Es gibt aber zahlreiche Tipps, die der Steuerberater einem nicht gibt.
Ja, das zum einen, man muss da grundsätzlich erstmal wissen, wem ist denn ein Steuerberater überhaupt gesetzlich verpflichtet? Nämlich nicht, wie alle glauben, dem Mandanten, dem Unternehmer, sondern eben dem Finanzamt, dem Fiskus. So ist es eben in den Standesrichtlinien erstmal festgelegt. Und es gab dann in diesem Kontext zum 1.7.2020 so im Windschatten von Corona, der Pandemie, oder sind alle in Panik, da können wir sowas machen, gab es ja auf europäischer Ebene eine EU-Richtlinie, DAC6 ist die in Kurzform bezeichnet. Dabei geht es um die Directive of Administrative Cooperation, und da werden eben die Steuerberater verpflichtet, wenn sie Kenntnis erlangen, dass sich ihr Mandant, also der eigentliche Kunde des Steuerberaters, mit grenzüberschreitender Steuergestaltung oder Steuervermeidungsstrategien beschäftigt, dann muss er diesen Mandanten dem Finanzamt melden. Wenn er das unterlässt, kostet es den Steuerberater, was ich gehört habe, 10.000 Euro Strafe oder Ordnungswidrigkeitsbußgeldbescheid pro Einzelfall. Und ich kenne sogar einen Steuerberater, der hat das bewusst dreimal für seinen Mandanten aus eigener Tasche gezahlt, weil er gesagt hat, das ist ein Raubrittersystem, was hier gemacht wird. Und er sieht es eben nicht ein und hat seinen Mandanten geschützt. Also die gibt es sehr wohl.
Ja, aber das wird die wenigste Anzahl sein. Das sind das wieder sind die Engagierten mit Charakter. Genau. Gut, das bedeutet, wenn man sich gewisse Dinge wie Auswandern überlegt oder ähnliches, dann sollte man mit dem Steuerberater vermutlich darüber gar nicht sprechen.
Richtig, also muss ich sehr genau heute überlegen, was erzähle ich meinem Steuerberater oder was behalte ich lieber für mich. Denn es gibt ja auch die Volksweisheit, was einer nicht weiß, macht ihn auch nicht heiß. Und man muss eben bei all diesen Strategien darauf achten, dass man eben jetzt bezogen auf Deutschland, in Österreich denke ich, wird es ähnlich sein, Verstöße gegen die sogenannte Abgabenordnung vermeidet. In Deutschland sind dort speziell zwei Paragraphen sehr, sehr relevant für alle Steuerpflichtigen. Das eine ist die Paragraph 42 der Abgabenordnung. Dort geht es eben um den Begriff der sogenannten missbräuchlichen Gestaltung. Und das ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Also da ist das Finanzamt eben auch sehr kreativ und legt da immer gleich einen Finger in die Wunde bei möglichen Betriebsprüfungen. Oder eben auch der Paragraph 138, das ist ein Umgehungstatbestand, der hier beschrieben wird. Und da werden im Bereich der ganzen Steuervermeidungsstrategien oder auch bei Vermögenssicherungsstrategien sehr große handwerkliche Fehler gemacht. Mhm. Denn wenn man zum Beispiel für Strategien eine anonyme Körperschaft einsetzt, gibt es ja verschiedenste, kommen wir mit dem amerikanischen Modell einer sogenannten LSI vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Wenn ich also heute etwas anonym gründe und ich kontrolliere das selber und informiere aber eben das Finanzamt nicht, weil ich habe da eine Anzeigepflicht aufgrund der Abgabenordnung, dann mache ich mich im schlimmsten Fall strafbar. Aber am wenigsten, also ist es einfach so, dass man dann angreifbar ist für den Fiskus und dann nutzt die ganze Steuerspar- oder Steuervermeidungsstrategie eben nichts. Also manchmal liegt es auch in der Simplifikation der Strategien. Das darf auch nicht zu kompliziert sein. Und da sollte man wirklich ganz genau überlegen, mit wem bespreche ich was und eben beim Steuerberater auch nicht alles.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Du hast angesprochen, diese LLC, die in Amerika vor allem sehr beliebt ist. Das hört man ja auch immer wieder, dass man das machen könnte. Du hast es angesprochen. Sprechen wir kurz darüber. Was ist da die Gefahr?
Also die Gefahr ist ganz einfach, dass viele denken, eine LLC, wenn man die als sogenannte Ein-Personen-Gesellschaft gründet, dann ist es in USA zunächst mal so geregelt, dass diese Körperschaft, die ist dann auch gewerblich tätig, macht eben irgendwelche Geschäfte, dann ist diese Körperschaft in den Vereinigten Staaten eben zum Beispiel komplett steuerfrei. Man spricht hier von der IRS, das ist diese International Revenue Service, die amerikanische Steuerbehörde, die oberste, von einer sogenannten vergessenen Körperschaft im steuerlichen Sinne. Allerdings gilt da eine spezielle Voraussetzung. Das sind ja viele Berater im Internet unterwegs, die preisen dieses Modell als den Königsweg der Steuerfreiheit an. Das gilt eben nur dann als steuerfreie Körperschaft, wenn der steuerpflichtige Gesellschafter, dem ja die Gewinne dann zuzuordnen sind, das irgendwo auf der Welt auch versteuert. Also das bringt jetzt einem Deutschen, der in Deutschland gemeldet ist und steuerpflichtig ist, das ist ja ein Hochsteuerland, steuerlich überhaupt nichts. Und es wird dann immer erklärt, ja, mach doch Flaggentheorie, permanenter Reisender oder mach einen Wohnsitz in Paraguay oder Panama. Da ist ja dann, wenn du dort steuerpflichtig bist, dein restliches Welteinkommen steuerfrei. aber die machen das alle mit einem Scheinwohnsitz. Mhm. Und das ist ganz klarer Tatbestand der Steuerhinterziehung, Steuerbetrug. Und all diese Berater und auch deren Kunden sind meiner Einschätzung nach jetzt kurz davor, Teil eines Ermittlungsverfahrens der deutschen Steuerbehörden zu werden. Und das wird für leider wohl Tausende von Menschen, inklusive deren Berater, strafrechtlich nicht gut ausgehen. Also da muss man es sehr genau aufsetzen.
Ich denke auch, dass es absolut sauber gemacht werden muss, alles gut überlegt im Rahmen der Möglichkeiten und nicht irgendwie versuchen, eine Hintertür zu finden, die dann doch mit einem Fuß im Straftatbestand ist, weil das System in Zukunft ja ganz genau hinschauen wird, was machen die Leute, wohin bringt der Mittelstand sein Vermögen. Und deswegen muss es sauber gemacht werden und deswegen ist es auch wichtig, hier kompetente Beratung zu haben. Wir gehen ja in eine Richtung, wo nicht nur durch Steuergeldverschwendung, sondern auch durch die jetzt eintretende KI-Revolution ganz viele Menschen arbeitslos werden. Ich habe mir angesehen, die Schlagzeilen nur von den letzten Tagen. eBay, also der große Internethandel, kündigt weltweit Personalabbau um 6% an und hat schon 800 Entlassungen getätigt. In Deutschland hatten wir im vergangenen Jahr auch Rekorde, was Industrie- und Maschinenbauer etwa betrifft. Im Maschinenbau fallen tausende Jobs weg. Rund 22.000 Jobs sind im Vorjahr 2025 gestrichen worden und das auch nochmal eingeordnet in das generelle Dilemma bei der Industrie. In Deutschland kam erst jetzt im Februar sozusagen die Endabrechnung. 124.000 Jobs waren in der Industrie weg im vergangenen Jahr. Das ist ein historischer Stellenkahlschlag, schreibt hier das Industriemagazin. Das bedeutet, wenn immer mehr Menschen arbeitslos werden, dann wandern die ja von dem Bereich, wo sie Steuern abgeben durch ihren Gehalt, wandern die ja in den Sozialbereich und benötigen dann Geld vom Staat. Es fehlen also nicht nur die Steuereinnahmen für den Staat, sondern er muss diesen Menschen auch noch soziale Möglichkeiten, Arbeitslosengeld und so weiter bezahlen. Das bedeutet, der Staat wird ganz viel Geld benötigen. Du hast vorher Erben und Immobilien angesprochen. Kannst du noch mal auf den Punkt bringen, was du hier befürchtest, was auf uns zukommt und gerade was die Erbschaftssteuer betrifft, vielleicht hier schon mögliche Auswege skizzieren?
Ja, sehr gerne, Stefan. Ich möchte noch auf den ersten Teil deines Statements gerade eben noch mal eingehen zum Thema KI-Revolution. Ich habe ja bereits 2016 begonnen, dieses Thema intensiv zu erforschen. Habe das mehrfach publiziert. Unter anderem habe ich im letzten Jahr 2025 ein Buch veröffentlicht, Enveoliten, Herren des Geldes, mit dem Untertitel und wie wir ihre Strategien eben durchkreuzen und sozusagen auch uns Lösungen zuwenden können. Und dort habe ich in einem kompletten Kapitel genau dieses Thema sehr genau analysiert und eben beschrieben mit Überbegriff smarte Diktatur. Mhm. Also auch bis zu 15-Minuten-Städte und was da eben alles noch geplant ist. Und die Zahlen, die du eben genannt hast im Einstieg, das ist auch so die Spitze des Eisberges. Man hat zujüngst jetzt aus dem letzten World Economic Forum Treffen in Davos, wo die Schönen und Reichen sich eben dann entsprechend treffen und auch vergnügen, hat man ja Zahlen mitbekommen, dass man dort damit rechnet, in den nächsten Jahren bis 2030 weltweit 500 bis 800 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zu verlieren. Also die Dimensionen werden ganz gewaltig sein. Darum stimme ich dir völlig zu, dass wir eine Menge neuer Steuern bekommen werden und die jetzigen wahrscheinlich noch weiter erhöht werden. Man möchte ja im Bereich des Erbens und Schenkens, ich hatte es ja vorher erwähnt, mit der Besteuerung im Erbfall von Betriebsvermögen, also wenn ein Unternehmen vererbt wird in die nächste Generation, aber eben auch bei dem Thema der Immobilien, Stichwort nochmal Lastenausgleich, Vermögensabgabe, das sind ja auch entsprechende Steuern. Und da wird gewaltig was auf uns zukommen und auch die Flinten-Uschi, also Ursula von der Leyen, die jetzt noch in der EU ihren Job hat und die ist ja, glaube ich, sogar, ich möchte es ja gar nicht aussprechen, als neue Präsidentin von Deutschland als Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier im Gespräch. Man möchte es echt nicht glauben. Und die hat sie eben auch gesagt, es gibt so viel Privatvermögen. Merz hat sich der Meinung ja sofort angeschlossen. Unser aktueller Kanzler ist auch Macron in Frankreich ins gleiche Horn. Es gibt so viel Privatvermögen, das soll jetzt endlich mal vernünftig investiert werden. Und vernünftig investiert werden heißt eben, ja, Lastenausgleich, Vermögensabgabe, Steuererhöhungen. Und da ist das Ende der Fahnenstange überhaupt noch nicht in Sicht. Und da ist dringend geboten, sich eben zu informieren. Mhm. Du hast ja auch angesprochen, ja, wie geht's denn? Also Wissen ist immer eine Hohlschuld. Mhm. Und nur wenn man alle Informationen hat, kann man dann auch Entscheidungen treffen und die Möglichkeiten gibt ja all die Dinge zu vermeiden und sich völlig legal auch zu schützen.
Bleiben wir mal bei der Erbschaftssteuer. Was befürchtest du und was würdest du jetzt empfehlen vorzubereiten?
Also wenn man auf die Ebene der Privatvermögen eben geht und machen wir den ersten Fokus auf Immobilien, was ja auch des deutschen Lieblingskind ist, nach dem Motto schaffe, schaffe, Häuslebauer, dann gibt's einfach mal Punkt 1, man kann den Wert der Immobilie ganz legal senken durch Eintragung von bestimmten Rechten. Das können jetzt Wohnungsrechte sein, das können Eigentümergrundschulden sein, die man noch mit einem Grundpfandrecht belegt etc. In manchen Konstellationen kann das ein Nießbrauchsrecht sein, auch andere Lasten. Also ich will sagen, wenn man im Grundbuch entsprechend wertreduzierende Belastungen einträgt, dann sinkt formal eben der Wert für fremde Dritte von außen, auch für den Staat, für den Fiskus. Und wenn es weniger wert ist, ja, dann gibt's halt weniger zu besteuern. Das ist mal so der Punkt 1.
Da würde ich kurz einhaken, nur um das auch aus Sicht der Zuschauer und für mich zu erarbeiten, ob das richtig verstanden wird. Wir gehen davon aus, wenn es eine Erbschaftssteuer angelehnt an die historischen Beispiele gibt, dann wird der Staat kommen und sagen, deine Immobilie ist wert Hausnummer 500.000 Euro und von diesen 500.000 Euro zahlst du eine Summe, eine Prozentzahl Erbschafts- oder Immobiliensteuer oder Lastenausgleich oder wie sie das dann eben smart nennen werden. Wenn man aber gewisse Wohnrechte oder Nutzrechte einträgt in das Grundbuch, beispielsweise eine Familie trägt dann die Wohnrechte der Kinder oder der Ehemann, die Wohnrechte der Frau oder ähnliches ein, dann wird damit dieser Wert der Immobilie geschmälert. Und wenn dann die Schätzung kommt, dann ist die Immobilie vielleicht nicht mehr 500.000, sondern nur mehr 200.000 Euro wert.
Genau, also das kommt immer auf den Einzelfall darauf an, welche Konstellation dann die richtige Strategie eben darstellt. Aber es ist eben genauso, wie wenn beim letzten Lastenausgleich noch ein Bankdarlehen da war, dann wurde das ja vom eigentlichen Wert der Immobilie auch abgezogen, weil es ja auch eine Last darstellt. Also es wird immer nur das Nettovermögen eben herangezogen zur Berechnung des Lastenausgleichs. Und so wird es eben, so meine Einschätzung, wieder gemacht werden. Also das ist so die eine Möglichkeit. Es gibt da sehr viele Spielvarianten, das muss man halt persönlich betrachten und sehr, sehr individuell auf die jeweilige Familiensituation eben anpassen. Aber da gibt es genügend Möglichkeiten, natürlich auch länderspezifisch muss man da noch mal ein bisschen hinschauen. Dann ist es aber eben auch so, man könnte die Immobilien von der eigenen Person lösen, weil das ist ja eigentlich der größte Fehler, die Konditionierung durch unser Bildungssystem. Heute ja Kita, Grundschule, Mittelschule, Gymnasium, Studium. Da werden wir ja alle so konditioniert, höher, weiter, schneller, Ellbogengesellschaft. Ich muss der Erste sein, meine Yacht, mein Haus, meine Frau, man kennt die Werbung. Und es muss alles mir gehören. Und das ist genau der strategische Fehler. Es wäre viel sinnvoller, Immobilien und auch anderes Eigentum von Haus aus in Körperschaften aufzubauen, die der eigenen Person nicht zugerechnet werden können. Dann kann es auch keinen Steuerbescheid geben auf meine Person. Sondern es müssen eben Körperschaften sein, die unsterblich sind, in Anführungszeichen. Das könnte jetzt zum Beispiel bei Immobilien eine familiengeführte, steuerbefreite Wohnbaugenossenschaft sein. Da kann ich sowohl eigene Immobilien, die ich nutze, mit einbringen, als auch vermietete Immobilien. Dann kann ich sogar Mieterträge komplett steuerfrei vereinnahmen. Und wenn ich es eben vererben oder verschenken möchte oder regeln möchte, entsprechend übergebe ich die Körperschaft und dann übergebe ich meinetwegen einen Genossenschaftsanteil von 500 Euro. Na ja gut, selbst wenn ich da 100% Erbschaftssteuer zahlen muss, ja, ist so. Aber die Körperschaft steht ja schon im Grundbuch als Eigentümer und die stirbt ja nicht. Und da gibt es neben einer Genossenschaft noch eine Menge anderer Körperschaften, sei es auch im Ausland oder Österreich gibt es Möglichkeiten. Also enteigne ich selber, bevor es andere tun. Und so ist es eben mit jedem Vermögenswert möglich, sich dort entsprechend zu schützen, auch vor einer Erbschafts- oder Schenkungssteuer.
Auch hier noch eine Verständnisnachfrage. Jetzt beschließt jemand, sein Einfamilienhaus in eine solche Genossenschaft zu überführen. Dann benötigt eine solche Genossenschaft aber nicht ständigen Kapitalzufluss. Also man muss nicht immer zusehen, dass dort Geld reinkommt, wie bei einer GmbH, wo man ja Mindeststeuerabgaben pro Jahr hat. Also auch wenn kein Gewinn anfällt, muss man gewisse minimale, ich glaube aktuell sind es 1.000 oder 2.000 Euro, an Abgaben bezahlen. Das fällt bei so einer Genossenschaft nicht an, sondern die ist einfach ein ruhendes Objekt und Eigentümer der Immobilie. Habe ich das so richtig verstanden?
Kann man so sagen. Also ich finde persönlich, dass die Genossenschaft ist eigentlich für deutsche Immobilien, wenn es um die Sicherung geht, dass keiner zugreifen kann, für mich eigentlich der Goldstandard, vielleicht noch neben intransparenten Stiftungen im Ausland. Denn die Genossenschaft, die deutsche, die ist ja etwa 120 Jahre alt, ein bisschen älter sogar, damit älter als das BGB und alle anderen Gesetze, die jetzt eben danach kamen. Das heißt, wir haben eine entsprechende Rechtsprechungshistorie mit vielen, vielen Präzedenzfällen. Das kann man einfach nicht wegwischen. Und ich weiß eben von einigen vermögenden Familien, die hatten ihre Sachen schon beim letzten Lastenausgleich in einer familiengeführten Genossenschaft entsprechend aufgestellt. Die waren eben nicht betroffen vom damaligen Lastenausgleich. Und meiner Einschätzung nach und nach meinen Informationen, ich habe ja da ein großes Netzwerk an Spezialisten, mit denen ich dort kooperieren darf, die sehen das eben alle so. Das wäre eine der Körperschaften, mit der man elegant vorgehen könnte.
Und die kann aber auch jede Familie oder jede Person gründen. Also man benötigt hier kein Vitamin, zusätzliche Kontakte zu einem Politiker oder ähnliches, sondern es kann jeder selbst eine solche.
Ja, das sollte man sogar in der eigenen Familie eben auch handeln und nicht mit fremden Dritten oder dem besten Spezi. Also man muss schon auch gucken, wen nimmt man da mit rein. Und ideal wäre es eigentlich im eigenen Familienkreis, gerade wenn ich mal vererben möchte in die nächste Generation. Und ähnlich ist es auch bei Unternehmen, auch dort kann man ja mit Strukturen im stiftungsähnlichen Bereich Dinge so aufsetzen, dass auch dann, wenn das Unternehmen übergeben wird, auch dort keine Steuer mehr fällig wird. Natürlich sollte man, wir kommen noch drauf, auf eine Don't-Do-It-Liste. Also deutsche Stiftungen in dem Zusammenhang halte ich persönlich für völlig ungeeignet. Sinnlos. Ja, völlig sinnlos. Unter anderem, wenn wir beim Thema Erben nochmal kurz bleiben, der deutsche Fiskus sagt ja, eine deutsche Stiftung stirbt einfach alle 30 Jahre. Deshalb muss er halt alle 30 Jahre die Erbschaftssteuer zahlen. Die Ersatzsteuer ist völliger Schwachsinn, weil die Stiftung stirbt eben nicht. Die lebt quasi ewig. Und sowas gibt es zum Beispiel bei Liechtensteiner Stiftungen eben nicht. Also da muss man immer überlegen, in welchem Land, in welchem Rechtskreis, welche Körperschaft macht am meisten Sinn, bezogen auf meine eigene oder auf die Familiensituation insgesamt.
Ist damit mit dem Bereich Immobilien generell eine gewisse Vorkehrung für Schenkungs- und Erbschaftssteuern getroffen oder gibt es noch andere Bereiche, wo du jetzt in dieser Sendung, wo wir ja nur gewisse Dinge hineinpacken können, sagen würdest, das zahlt sich aus, darüber jetzt noch kurz zu sprechen?
Ja, es zahlt sich auf jeden Fall aus über die mobilen Vermögenswerte. Da geht es dann um Krypto, um Edelmetalle, um Diamanten, um Oldtimer-Sammlungen, um all diese Themen oder eben auch die Kontoguthaben auf den Bankkonten. Das wird ja bei euch im Sender schon oftmals besprochen. Gerade das Thema der Währungen, was kommt da auf uns zu und wem gehört eigentlich das Geld auf unserer Bank? Da gäbe es noch einiges zu vertiefen, aber vor allen Dingen eben auch, da kommen wir auch noch drauf, neben der Don't-Do-It-Liste, Thema Wegzugsbesteuerung. Also das ist ja eigentlich, kann sich keiner mehr leisten, der Unternehmer ist, noch aus Deutschland auszuwandern, weil dann ist er eben pleite, wenn er nicht aufpasst.
Das ist genau der Punkt, weil viele denken sich ja, jetzt gebe ich auf, wenn ich entweder schon in Rente bin oder auf die Rente zusteuere oder ein Geschäft betreibe, das ich auch vom Ausland betreiben kann. Gibt es ja immer mehr, gerade in diesen Veränderungen im Wirtschaftsbereich arbeiten ja viele Menschen, wo sie sagen, ist doch egal, ob ich jetzt in Nordzypern sitze oder hier. Was muss man denn bedenken, dass man nicht die klassischen Fehler macht? Man wandert aus, bekommt dann die Information, Sie sind jetzt noch 10 Jahre in Deutschland steuerpflichtig. Hätte ich mir ja die Übung sparen können. Also was müsste man dann am Anfang mal bedenken?
Also man muss eine Menge bedenken am Anfang und man muss auch unterscheiden, ob das wirklich der Pensionist ist, der Rentner ist oder eben auch der normale Arbeitnehmer, Angestellte, der hat da, was die große Steuerersparnis angeht, deutlich weniger Möglichkeiten, wobei es für die Pensionisten schon darauf ankommt, wann gehe ich wohin, vielleicht in welches Land, da ist es mit der Wegzugsteuer an und für sich kein Thema, es sei denn, man hat privat große Vermögenswerte. Es ist ja seit einigen Jahren diese Wegzugsbesteuerung, die ist ja im Außensteuergesetz grundsätzlich geregelt, hat man ja begonnen in den letzten 5-6 Jahren von Jahr zu Jahr deutlich zu verschärfen. Und zum Ende kam man jetzt auch zu einer Regelung, wenn du heute als normaler Privatmensch, egal ob Rentner oder nicht, eigenes privates Vermögen hast, mehr wie 500.000 Anteil in einem Investmentfonds, irgendeinen Anteil in einem Spezialfonds, dann ist das eben auch der kompletten Wegzugsbesteuerung zu unterlegen, obwohl du überhaupt keine Vermögenswerte verkaufst und Gewinne realisierst. Also auch da muss man schon heute, wenn es nur um Privatvermögen geht, schon sehr genau hinschauen. Aber am dramatischsten ist es eben wirklich für die Unternehmer, für die Selbstständigen. Denn da hat man eben heute wirklich mit dieser Wegzugsbesteuerung ein paar Fallstricke, die man unbedingt kennen sollte. Und nur um ein Beispiel zu geben, 100.000 Euro Gewinn macht ein Unternehmer, der hat eine GmbH in den letzten 3 Jahren im Durchschnitt. Mhm. Und er sagt jetzt, ja, im besten Deutschland aller Zeiten, nur das Wetter ist doch nicht so, wie es uns die Klimaerwärmung prognostiziert hat. Also da regnet es mir zu viel. Außerdem im Süden sind die Leute besser drauf. Ich gehe einfach weg. Mhm. In diesem Beispiel mit seinen 100.000 Euro Gewinn aus den letzten 3 Jahren, wenn er das einfach macht, jetzt im Laufe dieses Jahres, dann muss der etwa 350.000 Euro Wegzugsteuer bezahlen, weil der Fiskus geht eben her und sagt, die 100.000 Euro Gewinn nehmen wir mal 13,75, unterstellen die einen fiktiven Veräußerungserlös und darauf wird eben Steuer fällig. Das sind dann 60% davon in der Einkommensteuer. Also roundabout in diesem Rechenbeispiel, das kann man vielleicht sogar als Folie schicke ich gerne was noch einblenden, führt es eben dazu, dass der Unternehmer dreimal 100.000 Euro Gewinn hat, bei der entsprechenden Steuer, sagen wir 35%, bleiben roundabout 200.000 Euro netto übrig aus diesen 3 Jahresgewinnen. Mhm. Und wenn er die wegpackt, nichts ausgibt für Essen, Trinken, irgendwas und wandert aus, dann muss er 350.000 knapp an Steuern bezahlen. Ja, woher soll er das nehmen? Mhm. Das sind ja 150.000 Euro mehr, als er auf die Seite gepackt hat. Also er muss ja fast die Firma verkaufen. Und da gibt's eben ganz intelligente, natürlich legale Strategien, wie man mit entsprechendem Vorlauf und Vorbereitung und Planung die Gewinne legal senken kann, um so eben die Wegzugsteuer ganz zu vermeiden oder wenigstens auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.
Das bedeutet aber einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf. Wie lange würdest du das in etwa sehen, wenn ein Unternehmer nach dieser Sendung sagt, jetzt reicht's mir endgültig, ich will weg? Wie lange sollte er ab sofort beginnen zu planen? Ab wann könnte er tatsächlich das Land verlassen? Steuerlich auch. Natürlich hinfliegen kann er jetzt schon, aber steuerlich.
Ja, steuerlich könnte er das dann im Optimalen frühestens 2028 verlassen. Wenn er letztes Jahr begonnen hätte, könnte er schon 2027.
Etwa 2 Jahre
vor. Aber etwa 2 Jahre Vorlauf, wenn denn bei einer Kapitalgesellschaft die Bilanz aus dem letzten Jahr noch offen ist, was ja jetzt bei den meisten Unternehmern noch der Fall ist. Also wenn wir über das Jahr 26 hier und jetzt sprechen, dann kann man mit entsprechendem Vorlauf und Planung zwischen 28 und 29 je nach Situation steuerlich erträglich auswandern.
Ich denke, ohne jetzt die konkreten Tipps zu geben, die du ja auch in den individuellen Besprechungen und Seminaren den Leuten gibst, weil man ja keine Schablone auf alles anlegen kann, aber ich denke, das Ziel sollte jetzt sein, für die Zuschauer zu mitnehmen, die Unternehmer müssten danach trachten, dass ihre Gewinne gegen Null gehen, die offiziellen Gewinne. Dann hat er eben mehr an Geschäftsführerbezug bekommen oder hat andere Tätigkeiten getan, aber der tatsächlich steuerpflichtige Gewinn sollte so niedrig wie möglich sein.
Richtig. Wobei man auch das so gestalten kann, dass das Geld nicht weg ist, sondern man verschiebt es eben in steuerschonende Körperschaften. Die sind in der Firma Betriebsausgaben. Dort parkt es steuerfrei. Und man kann sich später, wenn man ausgewandert ist, eben wieder zurückholen. Also es gibt sehr viele Wege, die in dem Beispiel nach Rom führen. Aber es ist eben sehr komplex in vielen Fällen. Deshalb mache ich ja auch meine Seminare, wie jetzt in dem Fall Ende März, für 2 Tage in Mainz in Deutschland. Vielleicht kann man da auch noch entsprechend darauf verweisen. Dort gibt es einfach für alle legalen Möglichkeiten der Steuervermeidung eine Menge Input, wie eben alles geht für jedwede denkbare Situation.
Ist ein 2-Tage-Seminar.
Ist ein 2-Tage-Seminar.
29. März in Mainz. Wir packen wieder den Auf1-Unterstützer-Link darunter. Wer Interesse hat, klickt bitte auf diesen Link und sieht sich das an. Persönliches Seminar mit Erich Hambach. Ich denke, das letzte Mal haben wir gute Rückmeldungen bekommen. Diesmal wird auch die Nachfrage wieder entsprechend hoch sein, aber Restplätze gibt's noch. Wir packen den Link unter die Sendung. Die Leute sollten rechtzeitig überlegen, wenn sie auswandern. Noch eine kurze Frage zu den Privaten, die auswandern. Jetzt wieder ein Rechenbeispiel. Ein Rentner-Ehepaar verkauft sein Haus, bekommt beispielsweise 700.000 Euro dafür und möchte mit diesem Geld ins Ausland, innerhalb der EU, außerhalb der EU reisen. Greift dann auch so etwas wie eine Wegzugsteuer oder gönnt man das denen, dass sie das Geld mitnehmen können, um es woanders zu investieren? Oder muss man da auf etwas aufpassen?
Also Stand heute in diesem Beispiel, man verkauft das Haus, hat ein Bargeldvermögen, Summe X, 700.000. Das ist davon in der Form noch nicht betroffen. Also Holland macht es auf europäischer Ebene aber gerade vor. Dort hat man beschlossen, ab 2028 Wert zu wechseln, sei es Immobilien, Edelmetalle, andere Sachwerte, Aktien, Fonds und so weiter, wo man einen Vermögenswert nicht verkauft, aber es hat halt mehr Wert wie zum Kaufzeitpunkt, dann muss man das trotzdem als Veräußerungserlös versteuern. Also man mobilisiert hier steuerlich die sogenannten stillen Reserven der Bewertung. Und da gibt es momentan in Holland keinen Aufstand, wobei ich die Holländer, die ich sehr schätze, hier mal überhaupt nicht verstehen kann, dass sich die das gefallen lassen. Und das ist die Blaupause für die gesamte EU. Also es kommt drauf an, in dem Beispiel bleiben wir dabei, die verkaufen das Haus und investieren, weil einfach das gerade vielleicht eine gute Idee ist, diese 700.000 Euro in einen Investmentfonds, der in Edelmetalle investiert, in Minenaktien und sowas oder überhaupt so in diese Sachwerte. Dann müsste man es versteuern, weil eben der Anteil an einem Fonds größer ist wie 500.000. Es reine Kontoguthaben wäre nichts davon betroffen.
Doch nicht, ja.
Aber da vielleicht ein wichtiger strategischer Tipp, gerne kostenfrei auch für alle Zuschauer. Es ist heute ja nicht mehr so leicht möglich, größere Summen aus Deutschland ins Ausland zu überweisen. Was ich ja machen müsste, wenn ich im Ausland davon irgendwann leben möchte. Deshalb mein Tipp, wer jetzt wirklich eine Immobilie verkauft, sollte im Kaufvertrag unbedingt regeln, wohin der Kaufpreis zu fließen hat, nämlich gleich auf ein Konto außerhalb der Europäischen Union, also Liechtenstein, Schweiz oder woanders hin, weil dann wird der Käufer darauf drängen, jetzt überweis endlich den Kaufpreis, weil sonst geht das Eigentum ja nicht an mich als Käufer über. Also man muss da immer um ein paar Ecken denken und vorausdenken, weil ich kenne einige Fälle, da warten Leute jetzt schon 6 Monate, 8 Monate, 9 Monate, dass ein auf dem deutschen Konto befindlicher Kaufpreis, wo man eine Immobilie verkauft hat, dann endlich aufs Zielkonto in dem und dem Land endlich mal überwiesen wird. Also das musst du dir heute vorstellen, ein Irrsinn.
Ja. Also ich höre das auch immer wieder, neben den Wahnsinnigkeiten, die wir mit den Banken erlebt haben, was Debanking betrifft und Einschüchterungsversuche und so weiter, höre ich in letzter Zeit sehr oft von Unternehmen, die sagen, man ist der letzte Bittsteller, man muss bei einem großen Unternehmen 100.000 Euro außerhalb der EU zahlen oder umgekehrt, die Gelder kommen einfach nicht an, man muss dann irgendeinem Finanzbeamten erklären, warum man dieses Geschäft tätigt. Also es wird hier sehr stark umgedreht und wir werden ja damit auch schon psychologisch darauf vorbereitet, dass sehr bald generell Schluss ist mit Privatvermögen, sehr bald generell Schluss sein wird mit Bargeld, weil der digitale Euro steht ja vor der Tür. Also sie wollen ja den Sack zumachen und deswegen sollte man sich, wenn man noch Vermögen hat, jetzt Gedanken machen.
Ja, unbedingt. Was im Übrigen auch für das Thema der sogenannten Kryptowährungen gilt, vielleicht können wir das noch ganz kurz anreißen. Denn viele dachten ja bisher, alles wunderbar mit der schönen Blockchain-Welt, Bitcoin und Co. Alles anonym, kann mir keiner was haben oder anhaben. Und da hat sich die Welt eben dramatisch verändert zum 01.01.2026. Bis dorthin war es mit der Anonymität, wenn man es richtig gemacht hat, durchaus noch ja, denkbar. Mhm. Aber zum 01.01.26 gibt es eben neue Richtlinien, DSE8. Das betrifft eben quasi diese Direktive ebenfalls on Administrative Cooperation. Dort sind jetzt weltweit alle Dienstleister und Anbieter von Kryptowährungen, sei es Börsen, sei es Dienstleister, wer auch immer, jetzt gesetzlich verpflichtet, zu jedem Transaktion, zu jedem Kunden, zu jeder Person, zu jedem Unternehmen, alle Daten zu erfassen und zu speichern mit, im Zusammenhang mit irgendeiner Blockchain-basierten Kryptotransaktion zu tun haben. Also mit Steuer-ID, mit Adresse, Geburtsdatum, Telefon, E-Mail. Also was du dir alles ausdenken kannst, sind alle verpflichtet, diese Daten erstmal zu speichern. Mhm. Und damit ist es mal vorbei mit der Anonymität. Mhm. Denn in Verbindung mit CRF, das ist die Crypto Asset Reporting Framework, dort hat man automatisiert geregelt, eben diese ganzen Dienstleister der ganzen Plattformen im Kryptobereich sind verpflichtet, eben automatisiert diese gespeicherten Daten an die jeweiligen Behörden in dem Zielland des betreffenden Menschen oder Kunden automatisiert zu übermitteln. Mhm. Und das wird jetzt in Deutschland in diesem Jahr einschlagen wie eine Atombombe, steuerlich und strafrechtlich gesehen. Denn am 1.7., so meine Informationen diesen Jahres, werden die übermittelten Daten aus den Jahren 25, 24, 23 rückwirkend analysiert. Mhm. Und es ist ja so, dass auch jetzt noch und vorher Gewinne, die man macht, wenn 12 Monate dazwischen liegen zwischen Kauf und Verkauf einer Kryptowährung, sind Gewinne ja steuerfrei. Jetzt dachten viele in diesen genannten Jahren, 25, 24, 23, na, ist ja anonym, kann mir nichts passieren. Naja, Pustekuchen, das ist eben nicht mehr anonym. Die Daten werden übermittelt und dann wird für denjenigen, die weniger als 12 Monate Kryptowährungen gehalten haben und dabei einen Gewinn gemacht haben, nicht nur eine Steuer oder sonst was fällig mit Zinsen, es wird ein Strafverfahren automatisiert eingeleitet und dann ist man, hat man keine Chance mehr da rauszukommen. Also das wäre ein Appell an die Zuschauer, wer da irgendwie betroffen sein könnte, der hat nur jetzt noch die Chance, eine komplette Selbstanzeige zu machen und muss halt dann versteuern, was zu versteuern ist, aber er hat wenigstens nicht noch strafrechtlich relevante Dinge zu befürchten. Ab 1.7., so meine Befürchtung, ist die Welt für immer vorbei. Also auch da muss man schauen, wie stellt man sich generell auf, wo packe ich was hin und wie kann ich Probleme aus der Vergangenheit vielleicht noch lösen.
Jetzt bin ja ich kein anerkannter Krypto-Experte, aber gibt es denn, weil Krypto wird ja nach wie vor gelobt überall, gibt es denn noch Möglichkeiten, bei Krypto überhaupt Geld noch anonym zu parken oder eine Krypto-Wallet irgendwo zu betreiben, ohne diese persönliche Identifizierung, oder ist das damit komplett vorbei?
Also im Großen und Ganzen ist es eigentlich komplett vorbei, es sei denn, man ist wirklich technisch selbst so versiert oder auch in Verbindung mit Beratern, dass man es noch entsprechend hinbekommt, das, was jetzt da ist, noch anonym zu halten, weil ja nicht auch jedes spezifische Land sich diesen Richtlinien schon unterworfen hat, auch wenn die Gesetzgeber weltweit alle dorthin gehen, gerade in Verbindung mit den kommenden digitalen Währungen. Also es gibt schon noch ein paar Möglichkeiten, aber ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, Stefan, wir machen hier keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung oder Anlageberatung. Das kann sowas auch nicht ersetzen, sondern das ist eine allgemeine Information und jeder muss gucken, was er damit macht. Also es gibt noch Möglichkeiten, aber man muss mit der Lupe suchen.
Ja. Also wie auch schon das Beispiel oder im Vergleich mit dem Gesundheitswesen gesagt, man muss sich selbst darum kümmern, man muss sich Informationen besorgen und letzten Endes appellieren wir an die Eigenverantwortung. Wir sind keine Steuerberater, wir sagen auch nicht den Leuten, was sie tun sollen, sondern man kann nur Informationen an die Hand geben und wir freuen uns, wenn die Leute dann eigenverantwortlich, selbstbestimmt Entscheidungen treffen, hoffentlich zu zu ihrem eigenen Wohle und damit zum Wohle von uns allen. Denn unser Antrieb, das haben wir in einer unserer ersten Sendungen zum Thema Steuersparen ja gesagt, wir wollen ja, dass es allen, vor allem unseren Zuschauern, den aufgewachten Menschen, den friedensliebenden Menschen gut geht, dass sie durch diese Krise, die jetzt unweigerlich und unaufhaltsam auf uns zukommt, mit einem gewissen Vorsprung zur Masse, die sich mit nichts beschäftigen möchte, durchkommen. Sie sollen durchkommen und sie sollen handlungsfähig bleiben, denn das wird ja die entscheidende Phase werden, wenn tatsächlich eine Massenarbeitslosigkeit in den nächsten 2-3 Jahren sich entwickelt. Dann wird die Frage sein, nehmen das die Deutschen und die Europäer so hin wie jetzt die Niederländer, jede Gängelung oder auch die Deutschen jedes neue Gesetz, oder stehen sie auf und entledigen sich auf demokratischen und friedlichen Wege einer korrupten Elite, einer NWO-Elite. Das ist ja genau der Punkt. Und das kann man aber nur tun, wenn man nicht ständig damit beschäftigt ist, dass man überlebt im finanziellen Sinne, sondern man soll eben gut aufgestellt sein. Ich glaube, das haben wir vor einem halben Jahr einmal so für uns definiert. Liege ich da noch richtig?
Ja, absolut. Also nur wer den Weg kennt oder sein Ziel kennt, kann sein Ziel eben erreichen. Und Vorbereitung, es gibt im Marketing, im unternehmerischen Bereich ja auch den Grundsatz, 90% des Erfolges liegt immer in der Vorbereitung. Aber wenn's Kind im Brunnen ist, ja, dann kann ich vielleicht noch gucken, ob ich es mit der Hand gerade noch erwisch oder da zufällig ein Seil drin hängt, wo sich's festhalten kann. Aber meist ist Kind im Brunnen und dann ist eben vorbei. Also es gilt jetzt, sich zu informieren. Das Wissen ist ja im Prinzip frei verfügbar. Man kann sich irgendwo anders informieren. Und dann ist man gefeit, durch diese kommenden schwierigen Zeiten vielleicht sogar ungeschoren durchzukommen. Auf jeden Fall können wir den Kopf über Wasser halten und ja, dafür stehen wir ja beide ein.
Ja, werte Zuschauer, wenn Sie sich weiter informieren wollen, dann tun Sie das. Wenn Sie sich über Auf 1 informieren wollen, dann freue ich mich, wenn Sie uns auch für unsere Arbeit unterstützen. Und wenn Sie eine nähere Beratung von Erich Hambach bekommen wollen, dann kann ich Ihnen garantieren, dass Sie ihn am Telefon nicht erreichen werden, denn er hat viel zu viel zu tun. Aber er ist am 28. und 29. März in Mainz bei einem kostenpflichtigen Seminar. Wir haben den Auf 1 Unterstützer-Link darunter positioniert. Wenn Sie daran teilnehmen wollen, klicken Sie darauf und sehen Sie sich das einmal an. Es ist, die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind immer, ja, es hat sich ausgezahlt. Es gibt noch viel zu sagen. Wir bringen das in einer Sendung nicht mehr unter. Lieber Erich, danke, dass du da warst. Wir werden uns demnächst wiedersehen in einigen Wochen, wenn dann die Fortsetzung von NWO-Eliten von deinem neuen Buch kommt. Ich freue mich jedenfalls jetzt schon darauf und wünsche dir in der Zwischenzeit alles Gute und dass du produktiv mit den Leuten vorankommst bei der Arbeit, die du machst.
Dir und dem Team von Auf 1 ebenfalls alles Gute. Nochmal danke für die Einladung und auch an die Zuschauer von Auf 1. Bleibt aufrecht, bleibt mutig und na dann, die Lösung ist der Weg.
In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Auf 1.